Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 17. Oktober 2022 zur 718. Folge Verbinde die Punkte. Der politische Witz, mein heutiger Titel. Und ja, ich habe ein kleines Büchlein gefunden. Ein Buch aus dem Jahr 1964 mit eben diesem Titel, der politische Witz. Und ja, sehr, sehr interessante Ansichten aus der humoristischen Vergangenheit, ja, aus verschiedensten Ländern. Und ja, den ein oder anderen Witz darf man eh nicht mal allzu laut sagen. Ich möchte allerdings einen vortragen, den lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, den habe ich schon mal angedeutet. Ein alter Witz aus der Zeit, als es Jugoslawien noch gab. Wie gesagt, 1964. Was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Der Optimist lernt Russisch, der Pessimist Chinesisch. Ich finde, ein Witz, der auch heute noch eine gewisse, ja, aktuelle Relevanz hat und ja, uns nicht vergessen lassen sollte, dass wir die Dinge weiterhin mit Humor nehmen, denn ja, anders sind sie teilweise auch nicht mehr zu ertragen. Nun gut, wie immer macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze, ja, wie sehr, sehr oft zitiert, hier nur an der Oberfläche und ja, möchte weiterhin, dass sich meine Zuhörer, meine Zuseher selbst ihre Meinung bilden, mir nichts nachplappern, sondern das, was ich hier ja, rein subjektiv aus dem globalen Mediendschungel herausfiltere, als kleine ja, Hilfe ansehen, hier die tagesaktuellen Meldungen nicht selbst sammeln zu müssen. Und ja, wenn denn meine Zeit dann wieder vorbei ist, der Sunny ja, sein Video gemacht hat, dann darf man die Kiste frei nach Peter Lustig ruhig wieder ausschalten. Nun gut, soll es gewesen sein, wie gesagt, die Zeit ist reif, um nach draußen zu gehen und sich ja, mit allem Möglichen zu verbinden, mit der Mutter Erde, der Natur, aber auch den lieben Mitbürgern, mit denen die Verbindung zu ja, den wichtigen Dingen im Leben ist das, was uns in diesen Tagen am meisten erschwert wird. Da ja, gewinnt man auch immer wieder einen gewissen Eindruck. Nun gut, soll es gewesen sein. Wir beginnen einfach mit den Meldungen und starten heute in den Vereinigten Staaten, wo der Prozess gegen Igor Danchenko weitergeht und mit einem Gerichtsurteil nun in die nächste Runde geht. Einer der 5 Anklagepunkte gegen Danchenko ist fallen gelassen worden. Das Ganze wird als eine Niederlage von ja, dem Spezialermittler Durham angesehen. Wie das Ganze weitergehen wird, wird sich zeigen, ob hier die große Verurteilung schon in den nächsten Tagen kommen wird oder ob das ja wie gewohnt mal wieder auf die lange Bank geschoben wird, werden wir sehen. Die Geschichte sollte den meisten, die das ja, die letzten Jahre verfolgt haben, relativ klar sein. Von Hillary bzw. Obama angedacht, hat man hier gewisse Kräfte mobilisiert. Einen gewissen Christopher Steele, der dann selbst wieder ja, den ein oder anderen Handlanger gesucht hat, um eine Geschichte gegen Trump zu konstruieren. All das ist ja, wie ein Kartenhaus zusammengekracht. Trump wurde Präsident und nun wehrt man sich natürlich gegen gewisse Vorwürfe, dass man hier selbst dafür gesorgt hat, russische Verbindungen herzustellen. Jeder muss sich nur die E-Mails von Hillary Clinton anschauen, die beweisen, dass hier durchaus der ein oder andere Fall von Hochverrat stattgefunden hat. Wir würden natürlich nur die bösen Zungen mal wieder behaupten. Und ja, diese Farce, ja, dieser politische Witz, der sich da jetzt über Jahre zieht und die immer noch Donald Trump und die Seinen als die wahren Verräter dastehen lassen, ja, findet kein Ende und das löst beim einen oder anderen gewisse Ungeduldsausbrüche aus. Ja, die Geduld, eine Sache, auf die wir weiterhin bauen müssen, denn ja, ganz, ganz langsam geht es voran und auch wenn es dem einen oder anderen nicht schnell genug gehen kann, ja, alles braucht seine Zeit, auch wenn man diesen Aspekt des Aufweck- oder Aufwachprozesses, je nachdem, wie man das sehen möchte, mit berücksichtigt. Denn ja, Ich wiederhole mich da immer wieder. Man muss es den Menschen zeigen. Wir bleiben bei der Geschichte rund um das Steele-Dossier. Das FBI hat dem Informanten Igor Danchenko angeordnet, alle Beweise zu löschen, die auf seinem Telefon vorhanden waren, um seine Rolle in ihrem versuchten Coup, im versuchten Staatsstreich gegen Donald Trump zu löschen. Und ja, für jeden, der hier 1 plus 1 zusammenzählen kann, ist relativ klar, wie die Dinge hier liegen, meines Erachtens. Devin Nunes, ein Republikaner, haben wir auch schon des Öfteren von ihm gehört, fordert, dass John Durham nun neue Anklagen herausbringen soll. Wie gesagt, Igor Danchenko, da wohl der am unteren Ende der Nahrungskette, die Namen, die man durchaus auch noch nennen könnte, habe ich bereits angesprochen. Und da sind wir weiter gespannt, was denn von Durham noch so kommen wird. Ja, die nächste große Nummer in den Vereinigten Staaten. Sturm auf das Kapitol heißt es hier. Trump soll aussagen. Ex-Präsident Trump soll vor dem Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen am 6. Januar 2021 aussagen. Gegen ihn laufen bereits mehrere Verfahren. Er hat geantwortet, hat einen längeren Brief geschrieben und hat dort mal wieder die sogenannten Election Lies, als Lügen über die Wahl, die von seiner Sicht aus verlorene Wahl, wiedergegeben. Und ja, das Thema des Wahlbetrugs wird weiterhin hochgehalten. Hier heißt es, Trump fokussiert sich auf falsche Wahlbetrugsvorwürfe, nachdem er hier eben die Vorladung bekommen hat, auf diesem Ausschuss oder bei diesem Ausschuss auszusagen. Ja, auch dieses Thema wird weiterhin spannend bleiben. Die Behauptungen eines massiven Transfers von betrügerischen Stimmzetteln sind falsch, wie es hier immer wieder in einem Faktencheck heißt. Aber ja, aus irgendeinem Grund lassen sich diese Behauptungen nicht ganz aus der Welt schaffen. Alle, die im November 2020 in der Nacht dabei gewesen sind, haben gesehen, dass hier einiges nicht ganz richtig gelaufen ist. Und der ein oder andere vermutet sogar, dass hier eine Falle gestellt wurde und alle hineingetappt sind. Eine These, die ich selbst nicht unbedingt von der Hand weisen kann. Aber auch hier warten wir natürlich auf gewisse Verlautbarungen. So, und dann haben wir eine Non-Profit-Organisation Truth the Vote, die in den USA für einiges an Enthüllungen gesorgt haben bezüglich der, der Wahl 2020. Und der demokratische Staatsanwalt von Arizona fragt nun bei FBI und IRS, also Steuerbehörde in den Vereinigten Staaten, an, um hier gegen diese Wahlintegritätsorganisation Truth the Vote vorzugehen. Also eventuell hat man hier etwas mehr gefunden, als das dem einen oder anderen lieb war. Wir bleiben in den Vereinigten Staaten, blicken auf den nächsten, der da weiterhin ordentlich für Furore sorgt. Elon Musk möchte ja Twitter kaufen und wird es auch tun, so wie das aussieht. Und Twitter hat nun nach Dokumenten angefragt, die sich auf Ermittlungen gegen Elon Musk beziehen. Vielleicht möchte man den Kauf ja noch auf irgendeine Art und Weise verhindern. So, auch viel Diskussion weiterhin um Elon Musk, wenn es um die Ukraine und sein Starlink-Internetsystem geht. Und ja, nachdem Musk da die ein oder andere Sache angeprangert hat, hat er sich nun doch entschieden, hier die Ukraine weiterhin mit Geldern zu versorgen, um das Starlink-System weiter aufrecht zu erhalten. Auch hier sehen wir, wie mehr und mehr Player das offizielle Narrativ nicht mehr unterstützen. Und da gibt es wohl auch Probleme mit dem Pentagon. Es gibt nicht nur SpaceX. Pentagon reagiert verärgert auf Elon Musks Starlink-Forderungen. Wegen hoher Kosten hat SpaceX das Pentagon um eine Finanzierung des Starlink-Projekts in der Ukraine gebeten. Laut US-Verteidigungsministerium ist SpaceX nicht die einzige Option. Ja, auch das Pentagon weiß da wahrscheinlich mehr. So, wir bleiben bei den großen Technologiefirmen. Russland setzt Meta auf die Terrorliste. Hier geht es um Nutzerverfolgung Und ja, wo wir gerade bei den großen Daten, Big Data, sind hunderte Dokumente des Landes Thüringen aus Versehen gelöscht. Oh nein. In der Thüringer Landesverwaltung sind rund 1800 elektronische Dokumente der Staatskanzlei und des Justizministeriums versehentlich gelöscht worden. Sie betrafen die Jahre 2014 bis 2021. Ja, da gab es ja nichts Aufsehenerregendes in Thüringen. Und ja, wo wir gerade noch beim Thema sind. Sebastian Kurz, der ein oder andere wird sich erinnern, gründet Firma mit Ex-Spionage-Software-Chef. Ja, hier lesen wir über die berüchtigte Späh-Software Pegasus. Ja, schön, dass Sebastian Kurz eine neue Aufgabe gefunden hat. Nun gut, wir bleiben bei den Reichen und Schönen. Mel Gibson wird wohl gegen Harvey Weinstein aussagen in dem bevorstehenden Vergewaltigungsprozess, nicht der erste gegen Weinstein. Und ja, wenn man sich die Aussagen von Mel Gibson aus den letzten Jahren so anschaut, hat er ja durchaus das ein oder andere Mal die Missstände in Hollywood angeprangert. Und ja, eventuell hat auch er da einiges zu sagen. So, wo wir beim Thema des Missbrauchs sind, kommen wir zu Joe Biden. Hier heißt es, er sagt einem minderjährigen Mädchen, einem Teenager-Mädchen, hol dir keine ernsthaften Jungs, bis du 30 bist. Allein der Gesichtsausdruck hier des Mädchens verrät schon einiges. Ein Bodyguard von Biden hat dann gebeten, das Video bitte zu unterbrechen. Nicht die erste Szene dieser Art von Joe Biden. Ja, wenn es um Kindesmissbrauch geht und, ja, wie wir hier in diesem Fall sehen, darüber hinaus, dann gibt es in diesen Tagen ganz aktuelle, sehr schockierende Nachrichten aus Paris. Horrortat schockt Paris. Vermisste Lola tot in einem Koffer gefunden. Sie ist nach der Schule verschwunden. Und ja, ein Obdachloser entdeckte ihre verstümmelte Leiche. Diese Meldung, ja, wie gesagt, schockiert gerade Frankreich. Und von Frankreich blicken wir nach Italien, besser gesagt nach Rom, in den Vatikan. Im Jahre 1983 ist eine gewisse Emanuela Orlandi verschwunden. Ein Fall, der ja die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder aus dem Untergrund aufgetaucht ist, sagen wir so. Und hier ist es in einer ganz aktuellen Meldung, das Mädchen aus dem Vatikan, 15, die im Jahre 1983 verschwunden war, wurde von einer Figur aus dem Umfeld des Papstes missbraucht, sagt nun ein Freund in einer gerade erscheinenden Netflix-Serie. Hier ist es erneut zum Mysterium im Vatikan. Eine schockierende Wendung in dem Rätsel um das Mädchen aus dem Vatikan, Emanuela Orlandi. Ein ihr Nahestehender behauptet nun, sie wurde nun von einem dem Papst Nahestehenden missbraucht. Ja, auch das Dinge, die eventuell in den nächsten Wochen noch mehr thematisiert werden. Ja, und hier noch ganz zufällig eben die Netflix-Serie, ganz aktuell. So, damit kommen wir zum Papst. Er ruft nun zu einem neuen Wirtschaftssystem auf, das Essen, Gesundheit, Wirtschaft und soziale Rechte garantiert. Wie er das genau meint, ob er damit eher in die Richtung einer neuen Weltordnung geht, wir haben ja die Beispiele immer wieder gesehen, oder ob etwas ja tatsächlich Humanitäres, den Menschen zugewandtes dabei herauskommt, ja, das werden wir sehen, wobei wir, ja, wenn wir über den Papst sprechen, auch immer gewisse Vorgänge im Hintergrund natürlich im Hinterkopf behalten sollten. Ist der Papst tatsächlich noch der mächtigste Mann der Welt oder haben hier auch bereits gewisse Umstrukturierungsarbeiten stattgefunden? Wir werden sehen. Wo wir beim neuen Weltfinanzsystem sind, natürlich gibt es da mehrere Ansichten, wie das aussehen soll, blicken wir doch mal wieder kurz nach Simbabwe, wo man bereits für mehr als 10 Milliarden US-Dollar Goldmünzen ausgegeben hat. Und ja, viele gehen davon aus, dass unser nächstes Finanzsystem ein goldgedecktes sein wird. Wie gesagt, auch das werden wir sehen. Alles ist im Gegensatz zu dem heutigen luftgedeckten Geldsystem eine Verbesserung, wenn es eben nicht hingeht zu den CBDCs und so weiter. Simbabwe, werden wir immer wieder mal hinschauen. Auch hier sehen wir das Gold der Vatikan. Wir sind zurück, ist still, wenn es um die Bankkonten bei der Credit Suisse geht. Ja, hier hat man sich nicht dazu geäußert, wie es denn jetzt nun aussieht mit den Geldern, die eigentlich bis zum 30. September an die Vatikanbank hätten überwiesen sollen oder hätten überwiesen werden sollen. Und Ähnliches, beziehungsweise nicht Ähnliches, sondern das ist eine der größeren Fragen ebenfalls für mich im Hintergrund. Was wird hier tatsächlich gespielt? Wieso solche Anordnungen vom Papst? Was passiert mit BlackRock? Erleben wir im Hintergrund tatsächlich schon diese große, große Umstellung, ohne dass es an der Oberfläche großartig ankommt? Oder sind es alles nur rein zufällige Ansagen? Ja, was ist schon das Vermögen des Vatikans? Ihr seht, auch hier weiterhin viele, viele Fragen in unserem globalen Theaterstück. Aber wenn wir uns die Grundbewegungen anschauen, dann müssen wir mit Sicherheit zumindest den Gedanken mal akzeptieren, dass Großes tatsächlich auch gerade in der Finanzwelt ansteht. So, Bankensterben haben wir im Kleinen schon angedeutet. Auch viele, viele große Player haben ihre Probleme und da können wir in aller Herren Länder schauen. Wir bleiben in der Schweiz. Die Credit Suisse bereitet nun das Schweizer Geschäft darauf vor, hier das Tafelsilber zu verkaufen, um eben Kapital anzuhäufen. Ein Report der Financial Times. Aber auch andere Banken haben es wohl gerade in diesen Tagen nicht so leicht. Wir blicken auf die größte US-Bank, JP Morgan. Ein Händler hat sich hier geäußert. Niemand weiß, wie es oder was man momentan machen soll. Niemand. Also not a single person. Also auch das deutet eine gewisse Verzweiflung in gewissen Kreisen an. Bleiben wir kurz bei JP Morgan. Man hat die Zusammenarbeit mit Kanye West gecancelt. Grund hier gewisse Aussagen des Rappers und er ist ganz erfreut, sich hier darüber äußern zu dürfen, wie es sich denn anfühlt, von einer Bank gecancelt zu werden, gelöscht zu werden. Und er hat auch schon entsprechend reagiert und hat sich ein neues Cap gekauft. Und das trägt hier den Namen von Satoshi Nakamoto. Auch das nur eine kleine Anspielung hier des berühmten US-Rappers. So, wir kommen zur nächsten Bank. HSBC hat eine Red Alert, oder eine Warnung herausgegeben, eine rote Alarmswarnung, dass hier ein ernsthafter Crash auf den US-Börsen stattfindet. Also alles nur Beispielsmeldungen. Ihr seht, die großen, großen Banken wackeln in diesen Tagen. Und über BlackRock haben wir in den letzten Sendungen auch immer wieder gesprochen. Die Assets, das Vermögen von BlackRock, ist um 16% gesunken in der letzten Woche. Und diese Turbulenzen weiten sich natürlich auch auf den Aktien- und Anleihenmarkt aus. Also hier kann man es nicht mehr anders benennen. Ein großer, großer Crash oder Ähnliches oder der große Umbau, was auch immer, steht hier direkt bevor. So, eine weitere Meldung zu BlackRock. Man stellt keine Leute mehr ein. Auch das ein Zeichen dafür, dass man eventuell mit turbulenteren Zeiten rechnet. So, dann kommen wir zurück zum besten US-Präsidenten aller Zeiten. Biden ist der Meinung, dass die US-Wirtschaft stark wie die Hölle ist. Und das Ganze gibt er wieder, während er hier mal wieder ein Eis lutscht, eine Eistüte hat er sich gekauft. Und ja, auch das eine Sache, die den Amerikanern vor allem zeigt, welchen Präsidenten sie sich da ins Boot holen haben lassen. Und ja, auch Biden ist sich klar, wer denn Schuld hat an den ganzen Missständen. Nicht die Russen, nein. Wenn die Republikaner gewinnen, dann wird die Inflation noch schlimmer. Also man kann sich mal die Werte zu Beginn der Amtszeit von Joe Biden anschauen. Damals hatten wir in den USA eine Inflation von, ich weiß gar nicht, 2%, 4%, weiß gar nicht. Also das Erbe von Donald Trump. Und nun, ein bisschen mehr als 2 Jahre später. Nein, noch nicht mal 2 Jahre später sehen die Amerikaner, wie tief sie hier in diese Inflationsfalle gedrückt wurden. Und ja, der Schuldige ist für die meisten Amerikaner inzwischen auch schon klar. Der Name lautet hier nicht Donald Trump. Ja, die drei Säulen. Im Vatikan hatten wir Washington DC ebenfalls. Und nun blicken wir nach London. England ist am Ende, heißt es hier. Willkommen in der Realität. Das British Empire gibt es schon länger nicht mehr, doch musste das in England bisher niemand zur Kenntnis nehmen. Elizabeth II. Inszenierte sich bis zum letzten Tag ihrer 7 Jahrzehnte dauernden Amtszeit glaubhaft als Königin eines Weltreichs. Dieses Schauspiel ist nun zu Ende. Ja, ein Schauspiel. Mal wieder hier eine sehr treffende Wortwahl. Ja, bleiben wir bei der britischen Politik. Truss nächste Kehrtwende. Nach der Entlassung von Finanzminister Quarteng verabschiedet sich die britische Premierministerin Truss von einem Kernstück ihrer Reformen, dem milliardenschweren Steuersenkungspaket, das zu Unruhe an den Finanzmärkten geführt hat. Ja, diese Liz Truss. Also man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass der gleiche Puppenspieler, der ja Figuren wie Biden oder Lauterbach auswählt, hier in Großbritannien ebenfalls aktiv ist. Aber das wäre natürlich eine ja, sehr verquere Sicht der Dinge. Ihr wisst, die guten alten Verschwörungstheorien. So, bleiben wir noch ein bisschen bei der Wirtschaft. Russland lässt Rezession hinter sich. Europa rutscht hinein. Ich denke, auch dem ist nichts hinzuzufügen. Eine Situation, die sich hier seit spätestens Beginn des Jahres zeigt. Ja, und wo wir gerade noch bei den finanziellen Fragen sind. Die Ukrainerin Marchenko wird im nächsten Jahr, im Jahr 2023, sowohl bei IWF als auch bei der Weltbank eine führende Rolle übernehmen. Ich denke, gerade wenn es um Korruption geht, dann kennen sich ja wenig so gut aus wie die Ukrainer, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. So, dann kommen wir langsam Richtung Osten. Schwedische Ministerpräsidentin Andersson dementiert Alleingang bei Nord Stream Ermittlungen. Medien hatten am Vortag berichtet, Schweden wolle alleine zu den Nord Stream Lecks ermitteln. Nun äußerte sich die Regierungschefin. Es macht fast den Anschein, als wenn hier irgendwas entdeckt wurde, was, ja, entweder die Russen oder die Deutschen vielleicht sogar nicht wissen dürfen. Wer hat die Nord Stream tatsächlich in die Luft gesprengt? Auch Sarah Wagenknecht hat sich dazu geäußert. Regierung verweigert Informationen zu den Pipeline-Anschlägen. Die Bundestagsabgeordnete hatte bei den zuständigen Ministerien nach Erkenntnissen vor und nach den Ex-Personen gefragt. Vergeblich. Ja, irgendwas scheint hier wohl im Dunkeln zu liegen. Und hier heißt es, aus Gründen des Staatswohls, Informationen zu Nord Stream-Anschlägen bleiben geheim. Ja, wenn es natürlich die nationale Sicherheit bedroht, kennen wir schon aus den US-amerikanischen Filmen, dann lassen wir da lieber den Deckel drauf. Auch das unverändert im besten Deutschland aller Zeiten. So, sehr interessante Überschrift hier von NTV, Grenzen des Völkerstrafrechts. Ich wusste noch gar nichts von Völkerstrafrechts, aber ja, man lernt täglich dazu. Den Haag kann Putin nicht für einen Angriffskrieg anklagen. Könnte es sein, dass sich Putin, ja, trotz aller gegenteiligen Aussagen doch am Völkerrecht orientiert und deshalb, keinerlei Sanktion gegen ihn möglich ist tatsächlich und man ihn hier auch nicht in Den Haag vor das Gericht zerren kann, weil er sich nach gewissen Rechten eben oder sich an gewisse Rechte eben hält. Ja, auch das Fragen, die schon seit längerem in den sozialen Medien diskutiert werden. Ja, und damit kommen wir nach Kiew, wo ja heute erneut Explosionen stattgefunden haben und auch ja Drohnenangriffe wohl zu beobachten waren. Und ja, viele sprechen hier natürlich erneut wieder von dem schon zitierten Angriffskrieg von Putin. Die Situation in der Ukraine ist inzwischen so verworren. Die einen sprechen davon, dass die Ukraine ja innerhalb weniger Wochen den Sieg über Russland feiern wird. Für andere ist der Krieg schon längst zugunsten von Russland entschieden. Auch hier werden wir sehen, was am Ende des Tages präsentiert werden wird. Und ja, hier wird erneut von diesen Kamikaze-Drohnen gesprochen, die eben Kiew in den letzten Stunden angegriffen haben. Ja, es wird kriegerischer, das Säbelrasseln wird lauter. International, während wir die Eskalation rund um die Ukraine mehr und mehr betrachten, dann gibt es auch andere Brandherde. Nordkorea spricht von Nuklearübungen, heißt es hier. 7 Raketen hat Nordkorea in den vergangenen 2 Wochen abgefeuert. Nun berichtet die staatliche Nachrichtenagentur, damit sei die Fähigkeit des Landes zum nuklearen Gegenschlag überprüft worden. Also weiter viel Tamtam um das Nukular. Und ja, auch wenn es um Taiwan bzw. China geht, wird die Tonlage nicht unbedingt weicher. Gefährliche Stürme erwartet. Chinas Staatschef Xi droht Taiwan mit Militäreinsatz. Ja, beim Parteitag in Peking bereitet Staats- und Parteichef Xi das Land auf schwierige Zeiten vor. Die nächsten 5 Jahre seien entscheidend. Taiwan warnt er, China strebe eine friedliche Vereinigung an, aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben. Auch das nicht unbedingt eine freundliche Ansage von Xi Jinping. Und hier erneut die gefährliche Stürme. Ja, welcher Sturm, Herr Präsident, könnte man hier fragen. Nun gut, bleiben wir kurz bei China. China betreibt insgeheim Polizeistationen in Deutschland, obwohl man keinerlei Befugnisse hat, wie sie heißt. Ähnliches haben wir ja schon aus Kanada gehört. Der Chinese schaut, wo er bleibt. Und ja, zurück in Deutschland kommen wir zu Markus Söder. Er fordert nun Luftabwehrsysteme für deutsche Großstädte. Ja, und zwar geht es hier um einen Ernstfall. Und für einen solchen Ernstfall bräuchte man einen kompletten Schutzschirm über Deutschland. Es reiche nicht, nur unsere Partner zu schützen. Ja, das kann man ja sonderlich gut, gerade wenn man sich gewisse Aussagen auch von den Grünen anschaut, kommen wir noch drauf, dass wir eine gewisse Eskalation mehr und mehr erleben, deute ich schon seit längerem an. Stoltenberg kündigt an, NATO wird Atomübung abhalten, hatte ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Heute geht's los, ja, freuen wir uns schon alle ganz gehörig drauf. Und ja, wenn wir uns die Meldungen so anschauen, sehen wir es mehr und mehr eine Blockbildung und wie sich die Kräfte zusammenziehen. Erste russische Soldaten kommen in Weißrussland an, um hier eine gemeinsame Streitmacht zu bilden. Und ja, Weißrussland bereitet sich auf den Krieg vor. Zivilschutz bewaffnet, Bunker markiert. Ja, wie gesagt, es klingt alles weiterhin nach einem Prolog auf einen großen Krieg. So, nichtsdestotrotz kündigt Putin ein baldiges Ende der Mobilisierung an. Es zeigt sich wohl, dass man gewisse Dinge hier beendet hat. Und ja, Putin hält derzeit keine weiteren massiven Angriffe auf die Ukraine für nötig. Trotz einer Reihe von Rückschlägen für die russische Armee hält Russlands Präsident Wladimir Putin 8 Monate nach Kriegsbeginn weitere massive Angriffe auf die Ukraine nach eigenen Worten derzeit nicht für nötig. Spricht natürlich ein bisschen gegen das, was da vermeintlich gestern in Kiew passiert ist. Russland mache in der Ukraine alles, wie es sein muss. Das bestätigt meine Vermutung auf die völkerrechtlichen Sichtweise, die ich vorher schon angedeutet habe. Ja. Man hat sich am Freitag beim Gipfeltreffen mit Vertretern ehemaliger Sowjetrepubliken in Kasachstan in Astana getroffen. Die Ukraine beginnt unterdessen erstmal seit Kriegsbeginn im Februar den Tag der Verteidiger und der Verteidigerinnen der Ukraine. Ja, alles am Rande. Und ja, Putin zeigt bei seiner Rede in Astana keine Reue. Wir wollen die Ukraine nicht zerstören. Man schaut wahrscheinlich nur mit Freude zu, wie das von ganz alleine passiert. Ja, hier nochmal ein Artikel zu dem Treffen der ehemaligen Sowjetrepubliken in Astana, was letzte Woche stattgefunden hat. Und ja, dort kam es auch zu einem Gespräch zwischen Erdogan und Putin. Der türkische Präsident Erdogan trifft Putin zum vierten Mal in 4 Monaten. Die Liste der gemeinsamen Themen ist lang. Es geht unter anderem um Getreide, Gas und Syrien. Bleiben wir kurz in der Türkei. Umstrittenes Gesetz verabschiedet. In der Türkei droht Haft für Desinformation. Unter massivem Protest der Opposition hat das türkische Parlament ein Gesetz gegen Desinformation beschlossen. Es sieht Haftstrafen von bis zu 3 Jahren vor. Kritiker werten das als weiteren Versuch der Zensur im Vorfeld der Wahlen. Ja, die Tagesschau kritisiert hier etwas, was natürlich in Deutschland völlig, völlig undenkbar wäre. Hier ein ähnlicher Artikel der Bild-Zeitung: Erdogans neues Zensurgesetz droht Türkei-Urlaubern jetzt Knast für Fake News. Wie gesagt, ein Zustand, der in Deutschland natürlich undenkbar wäre. Und ja, solche Meldungen hier von Netzpolitik müssen eigentlich aus dem Reiche der Fake News kommen. Hier heißt es: zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Mit Hausdurchsuchungen gegen Likes. Kann ein Like strafbar sein? Das Landgericht Meiningen bejaht diese Frage erstmals und rechtfertigt dafür sogar Hausdurchsuchungen. Das fragwürdige Urteil erlaubt es Strafverfolgungsbehörden somit mit Bazookas auf Spatzen zu schießen und verschiebt die Grenze der Meinungsfreiheit. Ja, muss, wie gesagt, eine Falschmeldung sein. Und ja, richtig interessant wird's dann ab November, wenn dann die WM in Katar stattfindet oder nicht, werden wir sehen. Heftige Kritik an Einschränkung der Pressefreiheit abschreckend, heißt es hier. Naja, wie gesagt, wenn die Geschäfte stimmen, dann kann man ja da durchaus mal ein Auge zudrücken. Nun gut, damit zurück in die Ukraine und die Notwendigkeit eventuell äußerst bald zu gewissen neuen Ablenkungen zu greifen. Hier wird gefragt, gibt es wirklich UFOs, die über der Ukraine fliegen? Ein aktueller Bericht über Phantom-UFOs in den Lüften über der Ukraine wurde von der ukrainischen Regierung als falsch angesehen. Und auch der berühmte Astrophysiker aus Harvard, Avi Loeb, bezweifelt hier gewisse Dinge. Ja, wie gesagt, die UFO-Karte wird dann wohl doch die letzte sein. Ja, irgendwas steht dennoch bevor. ChinaInnen, Weißrussland und Länder Zentralasiens fordern Bürger zum Verlassen der Ukraine auf. Alles mehr oder weniger Verbündete von Russland. Eventuell weiß man da mehr. Dass das in Deutschland nicht der Fall ist, sollte auch den meisten klar sein. Litauen fordert von Deutschland dauerhafte Bundeswehrpräsenz. Ja, hier geht es um die NATO-Ostflanke, die irgendwann mal, einige hunderte Kilometer weiter westlich lag. Aber auch das muss natürlich nichts bedeuten. Hier heißt es, deshalb ist am Villinger Güterbahnhof so viel Bundeswehr zu sehen. Die Bürger sind aufgeschreckt. Ja, irgendwas wird hier mobilisiert. Keiner weiß natürlich, zu welchem Zweck. Und hier tatsächlich mal eine vollständige militärische Auflistung der militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Und wenn man uns das mal anschaut, dann sehen wir sehr wohl, dass da durchaus einiges Richtung Osten geschickt wurde. Gelieferte militärische Unterstützungsleistungen. Unter anderem 5 Bergepanzer, 30.000 Schuss Munition, 40 mm. 3.000 Schuss hier, 53.000 Schuss Flak-Panzermunition, 3.000 Patronen Panzerfaust, 14.900 Panzerabwehrminen und so weiter und so fort. Stinger, Flugabwehrraketen, 5.300 Sprengladungen, 100.000 Handgranaten. Ja, und so weiter und so fort. Und ja, ob man da von einer gewissen Einmischung sprechen darf oder nicht, wird man wohl eher in Moskau entscheiden als in Berlin. Auch das wirft einen leichten Schatten von dem, was da auf uns zukommt, voraus. So, Orban erneut, die Deutschen sollten mehr an die Interessen der Deutschen denken. Eine Eigenschaft, die man in Deutschland überhaupt nicht bedacht hat bis jetzt, denke ich. Und ja, der Technologiemilliardär Hamad sagt, dass Europa nun eine Energiekrise steckt, weil man auf Greta Thunberg gehört hat und nicht auf Donald Trump. Also aus dem Ausland kommt das ja wohl gewisse... ja, gewisse Denkanstöße, um vielleicht in Deutschland doch noch ein Umdenken zu erreichen. Ja, Umdenken, eine Sache, die beim einen oder anderen schon eingesetzt hat, sieht man mehr und mehr. Energiepreiskrise, heißt es hier, Demos in Leipzig, Potsdam und Berlin. Hunderte Menschen, ja, gingen für eine solidarische Energiepolitik und bezahlbaren Wohnraum auf die Straße. In Berlin berichteten Armutsbetroffene, wie sie vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Ja, die Menschen werden mehr und mehr auf die Straßen gehen und das nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo. Hier nochmal eben eine Meldung über den Protest gegen Armut in Deutschland. Uns steht nicht das Wasser bis zum Hals, wir sind am Absaufen. Ja, große, große Demonstration auch in Paris. Auch hier geht es um die steigenden Preise. In London wird gegen Öl protestiert. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und sogar in China wagt man es vom Parteitag gegen Xi Jinping zu protestieren. Ähnlich wie in Tunesien. Wie gesagt, alles nur Beispielsmeldungen. Und ja, auch im Iran gehen die Proteste weiter, wobei man hier mehr und mehr den Eindruck gewinnen kann, dass wir eventuell eine erneute Farbenrevolution sehen. Der iranische Präsident Raisi hat Joe Biden dafür beschuldigt, hier Chaos und Terror im Iran zu entzünden. Die Amerikaner tun doch sowas nicht. Nun gut, zurück zu den Protesten. Man kann in diesen Tagen beobachten, wie die unterschiedlichsten Lager alle mit gewissen Umständen unzufrieden sind. Und ja, gerade wenn man in die Jugend blickt, dann gibt es dort gewisse Strömungen, Stichwort Fridays for Future, Stichwort letzte Generation, die ebenfalls vom einen oder anderen als gelenkt angesehen werden. Und nun haben wir hier die neuesten Auswüchse. Hier heißt es, Jugendliche schütten Milch aus, um gegen die destruktive Industrie zu protestieren. Ja, super, super Protest. Kann man gar nicht anders sagen. Ebenfalls wie dieser sogenannte milde Terror, wie er hier genannt wird. Hier heißt es Tomatensuppe auf Van Gogh-Gemälde. War Tomatensuppe nicht hier der Modern Art Mensch? Weiß gar nicht. Aktivistinnen kleben sich an Kunst, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Ihr Anliegen ist ehrenwert, aber die Form des Protests sinnlos. Man könnte genauso gut damit drohen, Katzenbabys hinzurichten. Ja, bringt mal die Leute auf keine blöden Ideen, sage ich mal. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Original Sonnenblumen sind. Das wäre eine ja ziemliche Katastrophe für die Kunstwelt, wenn hier ein Original von Van Gogh auf diese Art und Weise zerstört worden wäre. Aber ich denke, die Museen sind inzwischen schon so schlau, hier sich hier Duplikate anfertigen zu lassen. Eine Sache, der man meines Erachtens nicht allzu viel Beachtung schenken sollte. Genauso wenig wie dem nächsten Thema. Aber ja, sie drängen sich ja förmlich auf und auch hier wird den Menschen gezeigt, mit welchem Geiste hier gehandelt wird. Dringlichkeitsantrag auf Parteitag. Jetzt wird's interessant. Grüne prüfen Vermögensabgabe. Wer hätte es gedacht? Ja, sie hat das Gutachten in Auftrag gegeben. Katrin Göring-Eckardt. Um was geht's? Vermögensabgabe wegen der Ukraine. Beziehungsweise im Krieg in der Ukraine. FDP kommt der Grünen-Initiative gefährdet die wirtschaftliche Stabilität. Aber ja, dass das kommen würde. Ich denke, auch das überrascht jetzt die wenigsten. Wir kommen zum beliebtesten Kanzler, bevor wir auf die Grünen zurückkommen. V2-Syndrom bei Panzerbefürwortern. Absurder Nazi-Vergleich von Scholz, Kanzleramtschef. Ja, Merkel hätte ihn abberufen. Und ja, hier haben wir den Spaßkanzler. Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Ich denke, auch hier hat der ein oder andere den Schuss noch nicht gehört. Und ja, auch intern, innenpolitisch, plant man Großes, nämlich einen 777 Millionen Protzbau, für den Scholz nun den Startschuss gegeben hat. Da wir wissen, wie die Dinge in Deutschland laufen, können wir davon ausgehen, dass die Kosten hier wohl die Milliarde übersteigen werden. Wäre ein Wunder, wenn dem nicht so sei. Und ja, auch das natürlich alles okay in Zeiten, wo viele, viele Menschen sogar schon wegen ihrer Armut auf die Straße gehen. Ja, sollen sie doch Kuchen essen. Und ja, ähnliches Motto gilt weiterhin bei den Öffentlich-Rechtlichen. Neuer Geschäftsbericht enthüllt 4,6 Millionen Euro Rente für die MDR-Chefin. Alles kein Problem. Und hier heißt es, der Skandal beim RBB geht über die Person Schlesinger weit hinaus. Alles ganz normal weiterhin. Nun gut, ja, bleiben wir noch kurz bei den Öffentlich-Rechtlichen. Will diese NDR-Rundfunkrätin die Bild mundtot machen? Halt die Fresse, Bild, ein beliebter Hashtag in den sozialen Medien. Auch hier kann man sich schon denken, welcher Geist hier dahinter steckt. Zurück zu Söder, Bayerns Ministerpräsident im Interview. Söder fordert Anti-Putin-Schutzschirm für Deutschland. Ach, hat man schon. Ist mir jetzt reingerutscht. Aber ja, was gibt es Herrschaftlicheres als einen bayerischen Ministerpräsidenten, der sich eine Leberkäse mal kauft? Bilder, wie sie nur in Bayern produziert werden können. So, wir blicken auf die Energiekrise. Strom und Erdgas sind aktuell ausverkauft. In Stadtwerken Osnabrück droht die Pleite. Auch das etwas, was ja zu einem größeren Crash in der Finanzwelt führen könnte. Haben wir schon mal angedeutet. Ja, es droht die Pleite, weil sie sich an den Energiemärkten verzockt haben. Ja, alles natürlich völlig rechtlich konform. Die Folgen für die Bürger wären katastrophal und bundesweit sind viele Versorger in einer ähnlichen Lage. Huiuiui, hat man mit den Geldern gezockt. Wer hätte es gedacht? Nun gut, nun zurück zu den Grünen. Es geht um unsere Energieversorgung, heißt es hier. Habeck-Ministerium muss Falschinformationen korrigieren. Man hat einen falschen Tweet ausgesendet. Ausgerechnet unsere Energieversorgung im Winter. Ja, kommen vom Finanzministerium, vom Wirtschaftsministerium etwa Falschinformationen? Man kann es nicht glauben. Der Umweltbundesrat warnt vor Schwefeloxiden, Arsen und Quecksilber. Diese Dreckschleudern bringt Habeck zurück ans Netz. Ja, wunderbare Sache. Endlich ein Grüner in der Verantwortung. Das sieht man nach nicht mal einem Jahr schon gewisse Konsequenzen. Und ja, man hat sich nun erneut gedreht. Ich denke, das ist nicht das einzige Thema. Grünes Ja zum AKW-Reservebetrieb mit schweren Herzen und großer Mehrheit. Die Grünen tragen einen vorübergehenden Reservebetrieb der beiden süddeutschen Atommeiler mit. Dies beschloss am späten Abend der Parteitag in Bonn. Trotz großer Mehrheit gibt es großen Unmut über die Entscheidung. Ja, sollen sich nicht so anstellen. Laut Klingbeil muss der Atomstreik noch diese Woche abgeräumt werden. Wie gesagt, auch da viel Ärger im Paradies. AKW-Zoff in der Koalition ist der Ampel-GAU noch zu verhindern. Ja, man wundert sich ja inzwischen, dass hier die Regierung immer noch mit dem Original oder der Originalbesetzung agieren darf. Es gab Zeiten, da hätten wir mindestens hier schon die zweite Garnitur gesehen. Aber irgendwas hindert unsere beliebten Politiker daran, zurückzutreten. Wer weiß es schon. So, ein Blick auf diesen grünen Parteitag mit Maske tagen, ohne Maske feiern. Da gibt's eine gewisse Vorwürfe der Heuchelei auf dem grünen Parteitag. Hier heißt es, zwei Parteitagsszenen lassen an der Moral der Grünen zweifeln. Ich denke, viele, viele haben das Zweifeln an der Moral schon aufgegeben, da man sich nach langer, langer Suche darauf geeinigt hat, dass da nichts mehr übrig ist. Und ja, ein kleiner Tweet. Jump. Wie sehr vertrauen Sie einer Partei, deren Delegierte tagsüber im Saal Maske tragen und abends maskenlos dicht an dicht feiern? Ja, auch hier wird eine gewisse Vorführung weiter durchgezogen. Nun gut, wir blicken auf unsere liebe Annalena Baerbock. Wir sind stärker als dieser Krieg, als frühere Speerspitze des Pazifismus, steht Annalena Baerbock als grüne Außenministerin in Kriegszeiten auch in ihren eigenen Reihen unter Druck. Mit einer emotionalen Rede erklärt sie auf dem Parteitag ihren Kurs und erntet Applaus. Ja, alles Schönreden. Und ja, dass auch sie aufgrund ihrer pazifistischen Einstellung immer wieder angegriffen wird, hat sie ebenfalls nun geäußert. Baerbock über Gefährdung musste Niedersachsen Schutzweste tragen. Und ja, Niedersachsen liegt ja noch nicht mal im Osten. So, wir brauchen europäische Rüstungskooperation. Außenministerin Baerbock hat die Entscheidung für Waffenexporte an Saudi-Arabien verteidigt. Das Thema ist bei den Grünen stark umstritten. Es zeichnet sich aber ein Kompromiss ab. Auch die Ukraine stehen unter den Bundesparteitag Entscheidungen an. Ja, die Grünen entwickeln sich immer sympathisch, aber ich finde, wir dürfen die Preissorgen der Menschen nicht gegen die Sorgen der Ukrainer ausspielen, heißt es hier. Ja, das hat auch keiner vorgehabt. Und erneut ein Tweet über gewisse zukünftige Entwicklungen. Ja, in Deutschland, man lausche und staune.
Wir müssen uns darauf einstellen, das werden nicht 1, 2, 10, 100, sondern das werden tausende Flüge sein. Es werden 8 bis 10 Millionen Geflüchtete kommen und wir werden sie alle aufnehmen.
Ja, klare Ansage von unserer beliebten Außenministerin. Ja, 8 bis 10 Millionen Flüchtlinge kommen und wenn wir uns die momentane Flüchtlingssituation anschauen, sehen wir schon, dass das ebenfalls momentan schon ein Thema ist, das ja für viele, viele schon mehr als ernst ist. Landrat will notfalls Häuser beschlagnahmen, heißt es hier aus Fürstenfeldbruck. Thomas Kamersin wehrt sich schon mal dagegen, Schulturnhallen als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. Und er denkt über Alternativen nach in öffentlichen oder privaten Liegenschaften. Also auch hier die Enteignung, die Beschlagnahmung. Ein Thema, das uns mehr und mehr kredenzt wird. Und ja, hier ein Artikel zur aktuellen Situation in der EU. Illegale Grenzübertritte auf höchsten Stand seit 2016. Ja, da war was. Nun gut, hier wird davon gesprochen, dass es sinister sei. Die EU möchte nach der Macht greifen und biometrische Daten erheben und das Ganze wird allerdings die Freiheit unterminieren. Es geht hier um das Entry-Exit-System EES und das wird Fotos und Fingerabdrücke nehmen von Menschen, die aus Drittländern stammen und Grenzen überschreiten. Auch das ein gewisser Ausblick auf die Zukunft, wenn es nach gewissen Kreisen geht. Nun gut, vergessen dürfen wir natürlich nicht das Thema Corona. Lauterbach will keine kostenlosen Bürgertests. Gesundheitsminister Lauterbach ist gegen die Rückkehr kostenlosen Bürgertests. Bayerns Ministerpräsident Söder will keine Maskenpflicht in Innenräumen, wie sie die deutsche Krankenhausgesellschaft fordert. Ja, auch Corona soll noch eine kleine Auferstehung feiern. Allerdings gibt es da mehr und mehr Berichte darüber, auch im öffentlich-rechtlichen Mainstream, dass da durchaus das ein oder andere nicht ganz gestimmt hat. Hersteller verweigern Herausgabe relevanter Studiendaten. Hier geht's um die Corona-Impfstoffe. Ja, sollte etwas zu verbergen sein, ist es sicherlich nicht die Schuld der Impfstoffhersteller. Trotz 114 Millionen Euro Förderung, IDT Biologica aus Dessau stoppt Corona-Impfstoffprojekt. Rückschlag für Pharmaunternehmen. Also auch da läuft es nicht allzu gut. Und ja, hier berichtet Science Files heimlich still und leise, die European Medicines Agency den Covid-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech voll zugelassen. Ja, ist dem so. Wir werden sehen, ob sich das in den nächsten Tagen bestätigen wird. Ja, und zurück zu Lauterbach, der sich sicher ist, die Covid-Pandemie kommt zurück. Und ja, das ist erneut ein Aufruf zur Corona-Impfung. Und da hat sich ja was ganz Schlaues ausgedacht. Die Pandemie war nie beendet. Karl Lauterbach und Margarete Stokowski stellen eine neue Impfkampagne vor. Und ja, das ist für den einen oder anderen die nächste Peinlichkeit. Der Gesundheitsminister wirbt für die vierte Impfung bei Älteren und eine Maskenpflicht in Innenräumen. Bei einer Werbeoffensive für Schutzmaßnahmen soll die Pandemie im Bewusstsein der Deutschen wach bleiben. Die Präsentation geriet zu einem bizarren Schauspiel. Ja, vor allem weil Margarete Stokowski selbst Long-Covid hat, mehrfach geimpft ist und hier natürlich ein gewisser Gegensatz entsteht, wenn mir jemand sagen will, der dreifach geimpft ist und selber krank ist, wie man sich gesund hält. Gleichzeitig werben Sie für Impfungen, haben Sie da nicht Zweifel? Stokowski antwortet stoisch. Eine Frage vom ZDF, man glaubt es kaum. Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Spiegelautorin zur gemeinsamen Pressekonferenz im Kampf gegen die Corona-Pandemie einlädt, macht das Politik und Journalismus gleichermaßen angreifbar. Ein Bericht aus dem Regierungsviertel. Ja, und hier wurde eben von einer ZDF-Journalistin gefragt, ob sie da nicht Zweifel hat, wenn sie sowohl über Long-Covid erzählt und gleichzeitig für Impfungen wirbt, als auch sie beim ZDF. Ist da anscheinend schon etwas angekommen. Und hier heißt es nochmal, Publizistin selbst betroffen, Long-Covid, Stokowski kritisiert die Versorgung. Ja, lasst sie nur machen. Long-Covid, Patienten gibt es mehr und mehr, noch das erreicht den Mainstream. Auf dem Kopf war es, als wenn Nadelstiche mich treffen. Ja, und irgendwo war das ja auch so. So, Long-Covid auch bei Hirschhausen. Ja, auch da gab es ja gewisse Vorwürfe, sage ich mal. Und auch ein Oliver Welke fällt wegen Corona erneut bei der Heute-Show aus. Wohl alle ungeimpft. Und dann nochmal ein Wort zu Margarete Stokowski. Es kann nicht genug Antifa geben, Widerstand gegen rechts, nur um einigermaßen einschätzen zu können, wie sich denn eine Margarete Stokowski hier politisch gibt. So, wo wir gerade bei gewissen Kräften sind. Ausgelassene Hassstimmung im WDR. Impfgegner sollte man prügeln. Ja, auch das eine Aussage hier einer Schauspielerin. Schauen wir es uns kurz an.
Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und also sie sind wirklich zu produktiv, diese Menschen.
Ja, also. Ja, und alle klatschen. Irgendwie fühlt man sich immer wieder an gewisse Dinge erinnert. Nun gut, soll uns alles nicht stören. Die WHO schlägt Alarm, Long-Covid erschöpft Mensch und Wirtschaft weltweit, hat natürlich nur etwas mit dem Virus an sich zu tun, nichts mit den Impfungen und ja auch immer wieder prominente Todesfälle müssen mit anderen Dingen zusammenhängen. Sänger Mika Behn stirbt bei Konzert vor den Augen von 10.000 Zuschauern. Ja, er brach auf der Bühne in Paris plötzlich zusammen und starb plötzlich und unerwartet. Ja, aus aller Welt heißt es hier. Schlaganfälle treffen zunehmend auch Jüngere. Man wundert sich, wieso. Hoher Krankheitsstand bei der Postpandemie bremst Post. Ja, in Norddeutschland hat die Deutsche Post seit einigen Wochen Lieferschwierigkeiten. Grund ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Zahl an Krankheitsfällen. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Alarmierender Trend bei der Lebenserwartung der Deutschen. In den Industriestaaten hat sich die Lebenserwartung jahrzehntelang verbessert. Diese positive Entwicklung schwächt sich aber nun offenbar ab. Besonders schlecht sieht es in Deutschland aus. Forscher nennen dafür mehrere mögliche Erklärungen. Ja, auch hier gehe ich davon aus, dass und den Erklärungen nichts von irgendwelchen Substanzen erwähnt wird. Schlaganfall, Schwangerschaft, Knochenbruch, Covid haben sie nur nebenbei, heißt es hier, wenn es um die Definition von Corona-Patienten geht. Geht aber auch das ja seit Beginn der sogenannten Pandemie ein Thema. Und ja, dann haben wir immer wieder böse Zungen. In diesem Fall der Top-Virologe Kekulé. Trotz Pentagon ist Lauterbachs Killer-Variante nirgendwo in Sicht. Bis jetzt zumindest nicht, aber wir bekommen hoffnungsvolle Meldungen aus den USA. Die Albtraum-Corona-Variante, die nun unsere Immunität schlägt, ist endlich hier. Eventuell kommt sie dann doch die große, große Killer-Variante. Ein weiteres Thema, was natürlich während dieser Corona-Pandemie durchaus genährt wurde, sind Möglichkeiten des Betruges. Im Kleinen wie im Großen. Wir beginnen hier im Saarland. Betrug in Corona-Testzentren. St. Ingbert rechnet säckeweise Fake-Tests ab. Ja, wie kann das sein? Aber auch, wenn es an die oberen oder in die oberen Ebene geht, hat sich der ein oder andere da wohl gedacht, ein leichter Reibach wäre möglich. Ermittlungen im Gesundheitsministerium zur Maskenaffäre. In Affäre um Maskenbestellungen bei der Schweizer Firma Emix ermittelt die Staatsanwaltschaft nun nach Informationen von NDR und WDR und SZ gegen einen hohen Beamten im Gesundheitsministerium wegen Untreue. Wer hätte es gedacht? Und auch wenn wir in die EU blicken, scheint sich einiges zu tun. Von der Leyen's Deal illegal, Ermittlungen wegen Corona-Impfstoffkäufen der EU. Ja, aber unsere geliebte Uschi hat damit sicherlich nichts zu tun, auch wenn die Vorwürfe durchaus größer sind. Verdacht auf Vetternwirtschaft von der Leyen's, 320 Millionen Euro an Firma vom Ehemann. Ich denke, das wird sich ebenfalls klären lassen. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Zum Schluss noch ein kurzer Artikel zur bevorstehenden Zeitumstellung. Ich glaube, es geht am 30. Oktober, 2 Wochen, los. Und 10 überraschende Fakten zur Umstellung auf die Winterzeit. Hier wird es offenbart, die Winterzeit gibt es gar nicht, denn die Winterzeit ist tatsächlich unsere echte Zeit. Und auch hier gibt es wohl das ein oder andere zu finden. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für die Unterstützung und ja, fast schon unspektakuläre Sendung heute. Es geht immer so in Wellen. Da haben wir Tage dabei, Wochen, wo es sich überschlägt. Und dann wieder so Phasen wie jetzt gerade, wo es wieder ein bisschen ruhiger ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir auch diese Woche wieder einiges erleben werden. Und bin schon ganz gespannt, wie es denn weitergehen wird. In diesem Sinne, alles, alles Liebe euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und seid lieb zu euren Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.